Corona Talk, erste Sendung. Ich dachte, wir können das mal so nennen, weil das ja so die besondere Zeit jetzt ist. Freitags haben wir ja manchmal unseren Freitagstalk, muss man sagen. Das ist also das Gespräch zwischen Hausmeister und Pfarrer.
Ja, so nach dem Motto, ne? Pfarrer fragen, Hausmeister antworten.
Richtig, genau. Und Hausmeister haben jetzt auch super gute Antworten, manchmal aber auch Fragen, die der Pfarrer natürlich dann nicht beantworten kann. Nee, und es ist ja, ich finde das immer ganz gut, wenn ich freitags in meiner Bürozeit so sitze und dann kommst du und entweder ich tippe gerade, weil mir gerade was einfällt, dann unterbrichst du mich, oder ich tippe gerade nicht, weil mir nichts einfällt. Dann fällt dir manchmal was ein Nein, dass du da bist.
Ach so.
Naja, dadurch, dass ein anderer da ist, kommen einem manchmal Gedanken, ne, die man sonst vielleicht nicht hätte. Ja. Und wir reden ja meistens, oder ich beschäftige mich ja meistens eben mit Predigttext, der für den Sonntag dran ist. Heute ist ja ein ungewöhnlicher Tag. Normalerweise würden wir heute gar nicht zusammensitzen.
Nee. Ist jetzt eh mau wegen Corona. Der Grund ist ja, dass ich immer ankomme und frage, gibt es was Besonderes? Muss ich noch ein Mikrofon extra hinstellen, hier was hinbasteln oder da was bedenken und dann dich versuchen, ein Gespräch zu verwickeln, damit du mir möglichst wenig Aufgaben aufgibst?
Es ist ja heute außerdem ist der Feiertag, aber ich muss ja für Sonntag irgendwas fertig machen und insofern ist das jetzt eine besondere Ehre, dass du am 1. Mai, dem Feiertag der Werktätigen, wie das früher
Genau.
hieß,
Trotzdem
trotzdem hier
hart
bist.
arbeite, ja.
Genau.
Mich zu Hause vor der Hausarbeit drücke.
Ach, das ist der wahre Grund, ja. Aber das gab es ja auch schon in anderen Geschichten. Maria und Martha, da war ja auch die eine, die sich immer da vor der Hausarbeit drückte.
Ja, der Argumentation konnte Ulrike noch nicht ganz folgen, aber ich bin dabei.
Ja, ich habe jetzt trotzdem gedacht, es ist so ein ganz vielleicht interessanter Text, der für Sonntag ja dran ist, über den ich ein paar Sätze schreiben will. Wir haben ja immer noch keine offiziellen Gottesdienste, also Leseandacht gibt es dann zu lesen, auch auf unserer Website. Und der Text, der dran ist, hast du schon mal gelesen?
Ja, natürlich, ich habe mich vorbereitet. Nie unvorbereitet zum Pfarrer. Mein erster Grundsatz.
Ja, das ist gut. Ja, den muss man vielleicht jetzt gar nicht in Gänze vorlesen. Es geht ja um diesen kleinen Abschnitt aus dem Johannesevangelium im 15. Kapitel, wo Jesus sozusagen mit dem Weinstock verglichen wird oder Johannes ihm das in den Mund legt. Also Jesus, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann gibt es eben an so einem Weinstock Reben, die gut gedeihen und welche, die nicht so gut gedeihen. Also ich fand es erstmal grundsätzlich das Bild von dem Weinberg oder Weinstock so sehr kulinarisch anregend.
Ja, ich fand es sehr heftig, weil mein Vater ist der Weingärtner und wer keine Frucht bringt, wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Das ist ja, scheint ja so durch. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht kommt da nachher noch was, weil man hier nur die bekannten Verse im Kopf hat. Aber er bleibt ja eigentlich bei dem Bild. Nachher geht es um was anderes.
Ja.
Schwierig. Also, ob sie es jetzt gesagt hat oder nicht, weiß ich nicht. Da fehlt mir die theologische Bildung für oder das Fundament. Ich habe am Anfang Schwierigkeiten damit gehabt, weil das mich sich ziemlich hart anhört. Mir ist sofort dann Jesus und der kleine was, Zacharias, der nee, Zacharias, Zachäus,
Zachäus.
der kleine Mann, der auf dem Baum saß, der
Ja.
Zöllner, dem Jesus nachläuft. Das ist ja keine Geschichte, wo jemand, der keine Frucht bringt, abgeschnitten wird, sondern eine Geschichte, wo man dem nachläuft und noch was in einem sieht, das andere nicht gesehen haben. Ne? Der von anderen verachtet ist, gemieden wird, den alle nicht leiden können, weil er ja ein Abzieher, ein Zöllner ist, der die Leute übers Ohr haut. Dem läuft Jesus nach und ändert sein Leben. Da ist nicht von, bringt keine Frucht, mal eben schnell weg ins Feuer. Deswegen kann ich mir das so auf diese Art nicht vorstellen.
Also ich bin erstmal so an den Weinberg gedacht. Ich habe mal als Student im Weinberg gearbeitet. Nur einen Tag. Es war so anstrengend.
Das habe ich mir gedacht. Ich wollte es nicht sagen.
Und ich dachte, ich habe da auch viel Geld verdient. Das war in Esslingen bei Stuttgart in Württemberg. Und als Student damals, ich weiß gar nicht, 60 Mark oder so für einen halben Tag, das fand ich viel Geld. Und ich habe mir dann eine Flasche Wein dort abgekauft. Die hat, glaube ich, 20 Mark gekostet. Da war schon mal ein Drittel weg. Aber da wusste ich, dass da natürlich auch viel Arbeit drin steckt in dem Weinberg an sich. Und insofern stimmt erstmal das grundsätzlich, dass ich glaube, dass man als Weingärtner schon gut die Weinstöcke pflegen muss. Aber ich würde da auch so sagen, mit dem Bild an sich hätte ich so meine Schwierigkeiten, das so anzuwenden auf Menschen.
Ja, gut, das ist natürlich, wir gleichen es immer die Sache. Ne? Was ist das, worauf es ankommt und was an dem Bild hinkt und ist gar nicht gemeint. Ne? Mhm. Das steht ja auch ein paar Verse später, ne? Oder da steht es ja nur so, dass das Schlechte wird abgeschnitten und das Gute, was an Jesus bleibt, das bringt ihm Frucht. Aber der eigentliche Sinn des Abschneidens bei dem Weinberg ist ja, dass man schneidet die Schlechten ab, damit die Guten noch besser gedeihen. Mhm. Und das Bild zum Beispiel kann ich mir gar nicht bei Gott vorstellen, dass Gott welche ins Verderben schickt, nur damit die anderen besser mehr Frucht bringen. Das kann nicht gemeint sein. Ist auch so nicht gemeint. Vielleicht mehr der Satz, der Sinn des Weinstockes, eben wer an Jesus bleibt oder wer an mir bleibt, bringt eben Frucht. Dass das so im Vordergrund steht, nicht dieses Wegschneiden von den anderen Reben, sondern dass man eben nur Frucht bringt, wenn man an Jesus bleibt. Das natürlich dann wieder einen Rattenschwanz an Fragen aufwirft, ne? Weil das ja wieder eine Zentralisierung auf Jesus ist, aber die ja für Christen irgendwo wichtig ist, aber auch schwierig.
Na, heißt das jetzt im Grunde, streng genommen, heißt das ja, dass alle die nicht an Jesus dran sind, dass die letzten Endes wie die Reben hier, die keine Frucht bringen oder die vertrocknet sind, dass die ins Feuer geworfen werden, dass die verworfen werden.
Ja, was ist überhaupt Frucht? Das wäre auch eine Frage. Ja. Das ist gleich beschrieben, was die Frucht ist. Nachher redet er von Liebe einander. Das Einzige, was im Text noch auftaucht, als Gebot, liebt und wiederholt das immer, die Nächstenliebe, ob das die Frucht ist. Die eigentliche Frage und die Frage, die er vorsteht, ist auch, gilt das für alle oder ist das nur an die Jünger gerichtet? Eigentlich ist es ja in dem Kontext der letzten Rede an die Jünger kurz vor der Kreuzigung, wo die Jünger nochmal einordnet.
Aber es wäre ja, wenn es jetzt auch nur auf die Jünger bezogen wäre, wäre es ja auch schon problematisch, dass ja die sozusagen nicht mehr, ich sag mal so, dicht im Glauben stehen oder die vielleicht gar abgefallen sind, aus welchen Gründen auch immer, dass die im Grunde verworfen werden.
Mir ist mir so aufgefallen, oder mir ist eingefallen, wenn jetzt dass ja die Jünger Jesus nachgefolgt sind, wie es gute Tradition war. Mhm. Jesus als Rabbi ist, viele Rabbiner sind rumgelaufen, hatten ihre Jünger. Und die haben von dem Rabbi gelernt. Sie nennen ja oft Rabbi und was nicht alles. Und hat denen das beigebracht. Das ist ja, und Jesus hat ja, es war nicht nur Rabbi, sondern ich denke, Jesus hat schon beigebracht, den Leuten beigebracht, wie Gott ist, wie Gottes Art ist. Und dass sie ganz anders ist, als wir eigentlich denken. Und viel liebevoller ist, als wir denken. Wenn ich an Zachäus denke oder eben auch an die Frau im Jakobsbrunnen, die an anderen Glauben hat, die auch, auf die Jesus auch zugeht und sie einbezieht, obwohl sie ja nicht zum Volk der Juden gehört. Da haben die von Jesus was ganz anderes kennengelernt. Und ich glaube, vielleicht ist es der Hinweis, wenn ihr an dem bleibt, was ihr von mir gelernt habt, was er an mir gesehen hat, dann werdet ihr Frucht bringen. Dann passt das auch mit dem Satz der Nächstenliebe. Weil das ja einmal ein Zentralsatz war, den Jesus gesagt hat, das größte Gebot ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten.
Und insofern weiß ich zwar, dass das Bild, was der Johannes hier aufgeworfen hat, dass das aus der Zeit ist, als es diese Kämpfe gab zwischen christlichen und jüdischen Gemeinden und so weiter. Und aus der Zeit ist es auch verständlich, dass es da so Abgrenzungen gab. Aber für mich heute würde ich eher sagen, also müsste ich das Johannesevangelium an vielen Stellen eher zuschlagen. Ne? Gibt es andere Texte, die jedenfalls finde ich viel ja, liebevoller sind, die mich mehr anregen, die auch ja, den eigentlichen Gedanken Jesu, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, eher transportieren.
Die Juden damals, oder den Leuten, denen dieses damals begegnet ist, die haben lernen müssen, Gott ist anders, als ich denke. Als ich dachte, und auch anders, als mir die Schrift eigentlich sagt. Ja, das ist, was heute gerne viele vormachen, immer auf die Schrift verweisen, finde ich, hat immer so ein bisschen die eine Art, jetzt ist ein Schlusspunkt und ab jetzt ist Gott nicht mehr anders, nur so, wie er in der Bibel ist. Und Gott hat sich aber in der Bibel dauernd, dauernd immer ein anderes Gesicht gezeigt, eine andere Art von sich gezeigt, hat sich geändert. Ne, hat eine Arche in die Sintflut geschickt, hat nachher gesagt, das will ich nicht mehr machen. Hat Jesus auf Jesus gesandt, wie wir glauben, ist als, hat uns was von Gott gezeigt, was man vorher nicht kannte. Und dann kommt der Kreuzestod und plötzlich ist alles statisch. Vorher dynamisch und dann statisch. Und das glaube ich nicht. Mhm. Und die Leute, die eine gewisse Statik reinbringen wollen, nur so ist das und nicht anders. Und ab da, da habe ich Schwierigkeiten mit. Wenn mir Gott nichts mehr zeigen darf, wenn Gott sich nicht mehr ändern darf oder wenn Gott nicht anders sein darf, als ich das denke, oder wenn Gott nicht gerecht sprechen darf, den ich nicht gerecht sprechen will, wo sind wir denn dann?
Du hast gerade einen schönen Satz gesagt, Gott ist anders, als ich dachte. Das ist ja interessant, du hast ja gerade gesagt, so ein Lernprozess. Also was werden denn so Leute sagen, die dich so von früher kennen und vielleicht in dieser eher traditionell oder vielleicht evangelikalen Richtung noch so sind? Wie würden die das sehen?
Weiß ich nicht, weil mit denen ich jetzt noch Kontakt habe von damals, die haben sich auch genau in diese Richtung auch verändert. Mhm. Wie wir in Israel mit den Hossa-Talk-Leuten ja auch gelernt haben. Viele haben dieselbe Geschichte gemacht, haben weitergedacht, oder anders gedacht, umgedacht, aus verschiedenen Situationen heraus. Der eine sagt, wenn ich meine Homosexualität anerkenne, nur, oder wenn ich weiterleben will und weiter mit Gott leben will, muss ich meine Homosexualität mit Gott in Einklang bringen. Mhm. Und das mache ich jetzt und für mich ist das eben okay so und jetzt kann ich weiter gläubig sein und eben auch Menschen lieben. Mhm. Und andere haben das auch, ich bin erwachsen geworden, ich habe weitergedacht, weiter Fragen gestellt und bin jetzt an dem Punkt, bin jetzt nicht mehr in dieser knallharten evangelikalen Schiene. Und im Endeffekt war es bei mir auch so, bei denen, mit denen ich jetzt Kontakt habe, eigentlich auch so. Und die anderen, die man jetzt noch so trifft, da haben wir noch gar nicht groß drüber gesprochen, aber stimmt schon, ich bin so, eben so aufgewachsen mit diesen knallharten Botschaften. Jesus ist das Zentrum, Jesus ist Gott und das Zentrum deines Lebens. Und nur wenn Jesus in deinem Leben her ist, dann wird alles gut. Und wenn nicht, dann kommst du in die Hölle. Hm. So diese ganz einfache Botschaft. Und
das ist ja so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ja. So, ne? Und das ist ja übrigens auch bei Johannes hier, dem Evangelisten, ist das ja auch so bezeichnend. So habe ich jedenfalls gelernt. Das ist ja so ein, Johannes malt ja immer in solchen oder erzählt ja Verheißungsgeschichte in solchen Bildern, so dualistisch, ne? Schwarz und weiß, hell und dunkel und so weiter. Und ich finde das einen schönen Satz, vielleicht kann man den überschreiben überhaupt. Müsste man eigentlich bei uns im Gerhof an die, wo wir Gottesdienst feiern, an die Tür heften. Gott ist ganz anders, als du denkst. Entdecke die Möglichkeiten. Ne, das ist ein anderer Werbeslogan.
Ja, aber es wäre vielleicht gar nicht mal falsch. Nein, mit ganzem Verstand, den ich habe, der soll benutzt werden. Den möchte Gott, dass ich den benutze und nicht, dass ich einfach etwas nachklappe und dass ich aufhöre nachzudenken.
Und da ist insofern die Bibel, kann man zwar sagen, ist die Messlatte schon, aber die ist eben nicht in dem Sinne die absolute Messlatte, dass sie einfach da liegt und genau in dieser Höhe ist sie, sondern die hat eben verschiedene Höhen und da muss man einfach auch gucken, was ist die Höhe jetzt, die gerade vor mir ist und das ist nicht alles sozusagen das gleiche Level. Man muss einfach auch gucken, finde ich jedenfalls, wann ist eben so wie ein Text, der jetzt dran ist, wann ist der entstanden, wollte der ansprechen und dann kann ich immer noch fragen, was sagt er mir? Robert, das machen wir jetzt jeden Freitag.
Ja. Wenn das Arbeitszeit ist, bin ich dabei.
Ja, natürlich, ist immer Arbeitszeit. Und eigentlich kann man nur ermutigen, dass alle Leute mal so ins Gespräch kommen. Wir reden, finde ich, viel zu wenig miteinander.
Ja.
Und ich finde die Rolle, dass der Pfarrer immer vorn steht und dann irgendwie seine Weisheiten abgeben muss, die finde ich sowieso ein bisschen überholt.
Ja, das finde ich jetzt nicht.
Wie nennen wir denn unsere Sendung? Nennen wir die Corona-Talk? Das klingt auch ein bisschen komisch, oder?
Wenn Corona vorbei ist, dann können wir es ja nicht mehr Corona-Talk nennen.
Dann nennen wir es After-Corona-Talk. Gut, wir denken nochmal drüber nach, vielleicht fällt uns noch was ein.
Ja,
ich sag mal, Marientalk, warum nicht?
Den gibt es bestimmt schon. Jede zweite Kirche heißt ja St. Marien, da müsste man aufpassen, dass man namensrechtlich da.
Gut, also ist der Corona-Marientalk heute aus St. Marien in Haldensleben.